Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ohne Filter. Heute blicken wir auf das sehnlichst erwartete Spiel von Österreich gegen Argentinien zurück. Mit dabei natürlich wieder unser rasender Reporter Harry Hofstetter. Servus.
Servus, Johnny. Hallo aus Dallas.
Ja, Texas. Sehr viel Autobahn, sehr viel Gerade, sehr viel Wüste. Du bist dann angekommen. Wie waren denn so die Eindrücke dieses Bundesstaats für dich? Oder wie sind sie nach wie vor?
Die Fahrt auf dem Highway, auf der Interstate 40 nach East war lang, aber relativ unkompliziert. Es war Sonntag, es war wenig Verkehr. Da sind auch die Texaner wahrscheinlich alle beim Barbecue. Und ich war relativ oft tanken. Es hat gesprudelt im Wagen, aber das Fahren war sehr relaxed. Links und rechts große Rinderweiden und Rinderherden gesehen und es ist brutal heiß. Also es war auch in der Stadt knallheiß und sehr schwül und dunstig. Also die österreichische Mannschaft hat froh sein können, dass das Dach zu war im AT&T Stadium.
Ja, war ja dann runterklimatisiert. War das angenehmer eigentlich? So ein klimatisiertes Stadion kennt ja auch nicht eine jede.
Es war unumgänglich, weil man hat es sonst einfach nicht ausgehalten. Wenn man aus dem Stadion rausgegangen ist, entweder zwischendurch oder nach dem Spiel wieder, da hat es eine Watschen gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wirklich kaum auszuhalten. Man hat sich dann erst wieder dran gewöhnen müssen. Ich schätze mal, dass der Temperaturunterschied 15 bis 20 Grad war zwischen Innenraum und den Vorplätzen des Stadions. Also es war schon heftig und die österreichischen Fans haben auch körperlich alles geben müssen an dem Tag.
Absolut verständlich. Der Fanmarsch hat ja schon um 8 in der Früh angefangen. Bevor wir jetzt über Spiel reden, bevor wir über sportlich werden, möchte ich noch kurz ein bisschen mit dir über die Eindrücke in dieser Stadt sprechen, weil, was ja schon ganz interessant ist, Dallas, die heimliche Hauptstadt des Bundesstaats Texas, es ist ja Houston, die Hauptstadt, ist mehr als doppelt so groß von der Fläche her im Vergleich zu Wien, aber hat wesentlich weniger Einwohner. 1,3 Millionen, Wien ja 2 Millionen, um da mal ein bisschen Verhältnis zu bekommen. Also eine riesengroße Stadt. Wie hat sich diese Stadt dir präsentiert?
Der erste Eindruck war gleich bleibend. Ich bin nach ewiger Fahrt dann einmal in die Stadt gekommen und über diese Highways durch die Stadt nochmal 1,5 Stunden unterwegs gewesen mit dem Auto. Obwohl 75 Meilen erlaubt waren und die bin ich auch gefahren, weil nicht viel Verkehr war. Aber das ist wie wenn man in Wien 1,5 Stunden Südosttangente fahren würde, nur um von einer Seite auf die andere zu kommen. Da rede ich aber nur von West-Ost, von Nord-Süd, das noch länger ist, rede ich gar nicht. Und am Matchtag habe ich versucht, oder ich habe es dann letztendlich auch geschafft, mit dem Bus von meinem Motel am südwestlichen Stadtrand ins Zentrum zu fahren, wo dann der Shuttlezug zum Stadion weggefahren ist. Und da war ich mit so einem Linienbus 1,5 Stunden unterwegs. Das war aber erst die halbe Strecke von dem Linienbus, also unglaubliche Distanzen. Also die Fläche ist irre und deswegen hat sich das auch ziemlich verlaufen alles in den Tagen. Man hat natürlich bei den Kernzonen, die Fans haben sich getroffen und haben sich auch immer wieder Sachen ausgemacht. Aber ansonsten, wenn man nicht will, begegnet man in dieser Stadt niemandem.
Ja, 75 Meilen nur zur Einordnung, das ist dann eh ungefähr so schnell, wie man bei uns fahren darf. Weil normalerweise ist ja immer genau so 60 Meilen in Amerika nur erlaubt, wenn ich mich richtig entsinne.
In der Stadt viel weniger. Also wenn man innerstädtisch unterwegs ist, wo auch Ampeln und Kreuzungen sind, sind es meistens 30 oder 35. Interstate 75, Highway, wo Gegenverkehr ist, meistens so 60, 65. Hm. Und die Umrechnung ist mal 1,6.
Ja. Ja, Texas, ja auch ein Bundesstaat, der nicht wirklich was für Vegetarier bietet. Es gibt auch sehr viele mexikanische Einflüsse, das Tex-Mex kennt man ja, aber hast du schon Prime Rib probiert? Hast du schon ein Steak gegessen? Die Steakqualität oder die Fleischqualität soll ja herausragend sein in Texas.
Ja, gestern zum Abschluss des Spieltages war eine Partie, wo ich auch dabei war. Waren wir noch in einem Steak-Restaurant in der Nähe der Victory Station, wo auch der Zug vorbeigefahren ist zum Stadion und retour wieder. Also das war wirklich ein Höhepunkt des Tages, obwohl das Spiel natürlich auch wahnsinnig spannend und intensiv war. Aber kulinarisch war es bis jetzt eines der besten Abendessen, ja, absolut.
Ja, Victory Station, ja, dann leider keine Angelegenheit gewesen für Österreich. Nimm uns mit in dieses bombastische Stadion, in dieses, ja, schau dir aus wie ein Raumschiff, allein schon von außen, innen drinnen, diese abartig große, wie die Wall, dieser Würfel, der da drinnen hängt, die Maße 50 mal 30, also eigentlich alles unvorstellbar. Schaut ein bisschen aus wie in einem Computerspiel. Wie ist das Stadionerlebnis gewesen?
Ich fange vielleicht an mit der Anreise, weil im Gegensatz zu San Francisco oder Santa Clara war Dallas hier super organisiert von den örtlichen Leuten, die dafür verantwortlich waren. Dieses System mit Zug und Shuttlebus hat perfekt funktioniert. Sowohl die Argentinier als auch die Österreicher, wobei die meisten Österreicher sind schon viel früher angereist und haben dann den Fanmarsch gemacht, schon um 8 in der Früh. Aber die Menschenmassen, die da über dieses Shuttle-System gekommen sind, wurden blitzschnell abgefertigt und man ist bis zum Stadion gekommen. Es war nicht notwendig wie in San Francisco, dass alle mit dem Auto oder Uber-Taxi irgendwie anreisen. Also das war schon mal super. Und natürlich, wenn man das Stadion dann gesehen hat, das war ein unglaublicher Anblick. Wie ein Raumschiff, das gelandet ist in Texas, hat 1,2 Milliarden Dollar damals schon gekostet. Also was das jetzt kosten würde, unvorstellbar. Allerdings kein Problem, weil der Eigentümer der Dallas Cowboys ist einer der reichsten Texaner und das heißt was. Und der Club ist auch der wertvollste in der NFL. Also da wurde nicht gespart. Und wenn man reingegangen ist in seinen Sektor, es war vier Ebenen aufgeteilt, das Stadion. Ich war auf Ebene 4, also wirklich ganz oben, ein super Überblick. Und man ist die Stiegen raufgegangen und dann hat sich dieses Oval aufgetan. Das war wirklich beeindruckend. Die Argentinier waren, glaube ich, schon 2 Stunden vor dem Spiel alle da. Also zumindest im Innenraum des Stadions. Dann zum Anpfiff, bumm voll, kein einziger freier Platz im ganzen Stadion. Die Atmosphäre war sensationell. Also das Stadionerlebnis war ganz klar auf der Skala von 1 bis 10 ganz kleine 10.
Und argentinische Fans, ja, wir haben alle die Videos gesehen. Wie war das stimmungstechnisch? Weil ich finde ja rein persönlich, Argentinier feiern anders. Also das ist schon immer eines der Highlights bei Großereignissen für mich.
Es war unterschiedlich. Also der österreichischen Mannschaft ist es phasenweise gelungen, das Stadion relativ ruhig zu spielen, weil die sind immer explodiert, wenn Messi etwas Außergewöhnliches gelungen ist oder wenn eine
Ist ihm leider
Druckperiode,
zweimal.
das ist ihm leider zweimal gelungen und da war der Lärm dann auch wirklich ohrenbetäubend. Also die 2 Torjubel waren ein Wahnsinn. Besonders ruhig war es, nachdem er den Elfer verschossen hat. Also da war der Geräuschpegel sehr niedrig,
Da
aber
hat man die
generell
8000 Österreicher
natürlich.
wahrscheinlich gehört.
Genau, die hat man schon auch immer wieder gehört. Also die
Ja.
österreichischen Fans haben das taktisch sehr klug gemacht. Immer wenn die Argentinier kurz vor Schnaufpause gemacht haben, dann haben uns wir zu Wort gemeldet. Also nein, es war durchaus sowohl optisch als auch akustisch waren die Österreicher sehr präsent, auch auf den Rängen.
Ja, jetzt rein zur Partie. Also, ich habe vor der Partie gesagt, euphorisch sage ich 1:1, das wäre jetzt nicht aus der Welt gewesen und realistisch ein 0:2, das es dann auch letztlich geworden ist. Ich möchte mir jetzt da nicht als großes Orakel hinstellen, aber es war phasenweise ja schon irgendwie greifbar, dass da mehr gehen könnte. Wie hast du das im Stadion erlebt? So dieses, sie sind nie richtig griffig geworden, leider. Aber trotzdem hat man vor dem Schirm immer wieder den Anschein bekommen, es könnte doch etwas gehen.
Also der Grundkonsens, die allgemeine Meinung unter den Fans und allen, mit denen ich gesprochen habe, und das ist eigentlich auch meine Meinung, war, dass es insgesamt für eine Sensation gegen diese Mannschaft, gegen diesen Gegner zu wenig war. Also mir hat ein bisschen die letzte Konsequenz, der letzte Mut gefehlt. Zumindest war das mein Gefühl, um diese Argentinier mit diesem Messi wirklich in Verlegenheit zu bringen. Du hast recht, ich sehe es auch so, die eine oder andere Chance hätte man nützen können. Es waren eigentlich keine richtigen Chancen, es waren so fast Chancen, die sich da aufgetan haben. Und wenn man eine genutzt hätte, wer weiß, was passiert wäre. Aber insgesamt war Argentinien zu stark an dem Tag und hat verdient gewonnen. Ärgerlich war, dass vor dem ersten Gegentor, das ein klares Foul war an den Schlager, das hat die Fans und alle sehr geärgert, war dann ja auch offensichtlich in den TV-Bildern zu sehen, obwohl nicht im Stadion. Da haben sie nach dem VAR-Check die Bilder komplett weggelassen. Sie haben es kurz angespielt und dann wieder gleich runtergeswitcht, was dann
Aber ist
für
aber
noch
interessant.
mehr Ärger gesorgt hat im österreichischen Fansektor. Ja.
Ja, der Messi-Bonus oder was jetzt eh auch ein bisschen breiter
Genau.
diskutiert worden ist, oder der Weltmeister-Bonus, nennen wir es mal so.
Genau,
Aber
das war der Weltmeisterbonus.
Schiedsrichterleistung habe ich äußerst durchwachsen empfunden. Also dem ist das alles ein bisschen zu steil gewesen, finde ich.
Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe oft das Gefühl gehabt, der weiß nicht, worum es beim Pressing geht, zum Beispiel. Der hat Österreich Pressing-Situationen abgepfiffen, Fouls gepfiffen, die in Europa kein Mensch pfeifen würde, in keiner Liga. Also das war augenscheinlich, dass der Schiedsrichter mit der Intensität des Spiels, auch mit der Bühne in dem Stadion und mit der Bühne WM, muss man leider sagen, dass der überfordert war. Ich finde die auch öffentlich geäußerte Kritik aus der Mannschaft und auch von Zuschauern und Spielern war berechtigt in dem Fall. Also wir haben ja eh geredet beim letzten Mal, man soll sich nicht immer auf dem Schiedsrichter austoben und auf seiner Leistung, aber ich finde, das war wirklich schwach.
Ja, die letzten Male haben wir Schiedsrichterleistungen ja bislang eigentlich immer sehr gelobt und das ganz cool gefunden, wie halt einfach die Linie dadurch gehalten wird. Aber was ich halt augenscheinlich gefunden habe, war einfach ganz klar, es war eines der giftigsten Spiele, die ich bislang gesehen habe bei dieser WM. Und die Argentinier sind ja jetzt auch keine Kinder von Traurigkeit, also das war schon teils extrem dreckig. Da immer wieder einfach das Nachhauen und in jedem Zweikampf immer das Eizerl drüber, aber halt, das musst du auch wieder ehrlich sagen, geschickt gemacht, weil der McAllister ja ungeschoren davongekommen ist, war für mich dann schon sehr interessant zu beobachten, weil der war für mich schon in der ersten Hälfte eigentlich ein Kandidat für eine gelbe Karte und ist aber. Ja, nie, nie geahndet oder nie bestraft worden, um jetzt da einen so exemplarisch rauszupicken. Das ist mir dann, um das vielleicht abzuschließen, da halt auch noch aufgefallen und hat mir ein bisschen genervt eigentlich, weil ich mir gedacht habe, so, ja, da kann man Spieler eben wie der angesprochene McAllister über 90 Minuten ohne Gelb davon und vielleicht ist dann aber auch wieder die Cleverness. Stefan Bosch hat halt auch einmal die Schulter hingehalten. Das war dann vielleicht. Ich habe es gut gefunden, dass er es macht, ehrlicherweise, um halt einfach einmal
Absolut.
zu zeigen, er ist da, aber es war dann vielleicht das Eizerl zu offensichtlich und drüber. Und was ich auch noch stark gefunden habe, war also eine Sequenz, da ist der Gregerl, hat ein Privatduell mit dem Romero gehabt, der ihm einmal ordentlich drauf radiert ist und in der nächsten Möglichkeit hat das einfach sofort angenommen, dass er einmal schön über sich drüber segeln hat lassen. Also das finde ich schon, dieses physisch anwesend sein, das war sehr beeindruckend und sehr stark und ermutigt mich dann irgendwo auch, weil die haben einfach nicht zurückgeschreckt.
Das war sicher nicht das Thema. Also die körperliche Präsenz war 100% da. Aber Man hat gesehen, die Argentinier haben in dieser Mannschaft neben Messi noch 6, 7 Spieler, die einfach unglaublich gut kicken können. Also, du hast vollkommen recht, ich habe es genauso gesehen, das ist eine richtig unangenehme, giftige, wenn man will, kann man auch schmutzige Mannschaft sagen, was die Vorgehensweise in den Zweikämpfen betrifft. Aber die können halt einfach auch unglaublich kicken. Das ist das Problem an der Sache. Und ich glaube, wenn die weiter so spielen und mit Messi im Verbund die anderen Spieler so harmonieren und alle in, man hat ja auch das Gefühl, das ist wahnsinnig harmonisch, was da abbrennt. Das hat auch der Christopher Trimmel im letzten Podcast gesagt. Das ist der Unterschied zwischen Argentinien und Portugal, wo man das Gefühl hat, bei Argentinien ist der Superstar auf einem anderen Level, was das Spielerische betrifft, aber er ist mittendrin in der Gruppe. Und das macht ihn noch stärker.
Ja, und in Portugal gibt es ja jetzt eh schon auch aus dem Land heraus die Unkenrufe, die sagen, wenn wir was reißen wollen, dann darf der Cristiano Ronaldo eigentlich nicht mehr starten. Was ja dann eh genau diesen Vergleich eigentlich komplett trifft, aus meiner Sicht. Ja, und was zu Messi jetzt schon zu sagen ist, immer, der wird morgen 39 und
Das hat
spielt
man
wie ein
nicht
junger
angesehen.
Hund. Das ist unfassbar. Also, das ist, der ist, ich habe es mir dann einfach wieder gedacht, so, weil sie haben es sehr oft wirklich gut geschafft, dass sie ihn stören, dass sie da in genau so Situationen, wo er im Spielaufbau dann sehr oft maßgeblich dann irgendwie was initiieren kann nach vorne, dass sie das unterbinden, weil sie ihm einfach gut draufgefahren sind. Und dann steht er wieder herum und er steht dann einfach zweimal dort, wo er zu stehen hat und ist dann auch beim zweiten Tor unnachgiebig. Scheitert einmal, da geht dann auch und dann ist er irgendwann drin. Also dieses, ja, wie soll ich sagen? Ja, unnachgiebig trifft es wahrscheinlich eher am besten. Das war schon beeindruckend. Schade war beim ersten Treffer aus meiner Sicht, dass sie genau das, was sie eigentlich auszeichnet, die österreichische Mannschaft, nach hinten einfach nicht voll zurückgerauscht sind, weil dass Messi dann im Rückraum so frei ist, das war dann schon bitter.
Und das Tor hat sich jetzt bei aller Kritik, berechtigter Kritik an der Fehlentscheidung, dass Foul eigentlich zu pfeifen war und damit wäre der Angriff gar nicht gestartet worden. Aber bei all der Kritik hat sich das Gegentor auch angebahnt, finde ich. Also es waren vorher schon ein paar richtig brenzlige Situationen, wo der Alexander Schlager super wieder auf dem Posten war. Es war wieder eine Top-Leistung von unserem Tormann. Und dass das Tor dann gefallen ist noch vor der Pause, war für mich dann keine Überraschung. Es ist irgendwie in der Luft gelegen, finde ich.
Ja, du hast Alex Schlager angesprochen, der Gassi. Absolut Prime Schlager, was wir da gesehen haben oder bislang eigentlich sehen bei dieser Weltmeisterschaft, weil auch beim Elfmeter, da ja, hat er schon auch seinen Anteil gehabt, finde ich. Und das war ja dann, also das wäre schon ein schöner Bummer gewesen, wenn es dann nach 4, 5 Minuten gleich mal 0 einsteht.
Ja.
Aber der wäre ja auch dran gewesen, wenn er platziert, also wenn er ihn aufs Tor bekommen hätte. Das habe ich beeindruckend gefunden. Weil was immer der größte Kritikpunkt ist bei Alex Schlager, hat die fehlende Größe dann vielleicht, um noch einmal ein Eizerl weiter oben zu spielen, das war da überhaupt nicht zu merken bei dem Elfmeter. Das war schon stark.
Ich habe mal gedacht, am die ersten Minuten oder die erste halbe Stunde, ich habe mal gedacht, das ganze Stadion kesselt, am Spielfeld war viel Nervosität auch greifbar, was völlig verständlich ist. Aber der Schlager im Tor war komplett ruhig. Also ich habe mal gedacht, der ist eiskalt, der hat Nerven wie Stahl. Und ich glaube auch, dass er ihn gehalten hätte, wenn er aufs Tor gegangen wäre. Auch das war historisch, mal den Messi zu sehen, wie er einen Elfmeter neben das Tor schießt. Also ich glaube nicht, dass das, ich weiß nicht, ob ihm das schon jemals passiert ist, aber es wird ihm sicher nicht mehr passieren. Das war das sicher der letzte Elfmeter, den er neben das Tor geschossen hat.
Ja, vor allem neben das Tor, das ist es eigentlich das Besondere. Eine ganz interessante Aufstellungsvariante hat es ja mit Paul Wanner gegeben. Wie hat dir der gefallen auf der Zehnerposition?
Eigentlich gut. Also das war für mich einer der Spieler, die gestern am meisten überzeugt haben. Also die Variante habe ich gut gefunden. Ich habe die Aufstellung sehr mutig gefunden, weil halt doch, Also es war unmutig oder auch unerwartet, kann man sagen. Und war schon eine Variante, wo man den Argentiniern hätte noch mehr wehtun können. Also auch diese Aufstellungsvariante. Ich hätte vielleicht den Chukwuemeka gleich nach der Pause gebracht. Habe ich mal so für mich gedacht, weil der war wieder ein extrem belebendes Element und hat viel Leben reingebracht in die Partie. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir irgendeine Aufstellungsvariante an dem Tag gefunden hätten, die uns das Spiel gewinnen hätte lassen. Also, um es einmal so zu sagen.
Ja, und das muss man schon, finde ich, auch dann noch erwähnen. Also aus meiner Beobachtung raus habe ich schon auch den Eindruck gehabt, Argentinien hat jetzt noch nicht in die Fünfte geschalten. Das war schon irgendwie spürbar, finde ich. Wie war das im Stadion? Weil ich habe mir halt gedacht, so, ja, so ein bisschen Rennpferd-Mentalität oder Sprungpferd-Mentalität. Sie sind halt genauso hochgekupft, um das dann auf ihre Seite zu reißen.
Ich habe mir das gedacht, auch was die Fans betrifft, sowohl die argentinischen Fans als auch die argentinische Mannschaft waren vielleicht im dritten oder im vierten Gang, aber ganz sicher noch nicht im fünften. Und das hat man halt dann auch, den Unterschied hat man dann halt auch bemerkt, dass das für Argentinien ein Spiel wie jedes andere war. Und für Österreich war es das Spiel des Jahrhunderts, des Jahrtausends, wie man es auch immer bezeichnen will.
Ja.
Und das war auch ganz deutlich zu spüren.
Ja. Ja, mach mal einen Haken drunter unter dieser Partie. 0-2. Die Aufstiegschancen ins Sechzehntelfinale sind nach wie vor brenngut, eben aufgrund dieses Auftakterfolgs gegen Jordanien. Jetzt gibt es quasi das, oder was heißt quasi, jetzt gibt es das Entscheidungsspiel jetzt gegen Algerien in Kansas City um den zweiten Platz. Der wäre aber vermutlich eh gar nicht so toll, weil einen Gegner Spanien im Sechzehntelfinale brauche ich ja nicht unbedingt, ehrlicherweise. Aber
Ja,
verlieren wir es auf der anderen Seite ja wieder nicht.
das ist wirklich, wirklich eine verzwickte Situation, von der wir eigentlich eh von Beginn aus ausgegangen sind. Also es war ja nicht anders zu erwarten eigentlich. Wir haben alle gehofft, dass wir gegen Jordanien gewinnen. Es war leider zu erwarten, dass wir gegen Argentinien verlieren. Und jetzt stehen wir genau auf dem Punkt, dass jetzt die Überlegungen anfangen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Überlegungen in der Vorbereitung von Ralf Rangnick und dem Team irgendeine Rolle spielen. Das geht auch gar nicht, weil dann geht es garantiert in die Hosen, wenn man so anfängt. Aber es ist natürlich, der Turnierbaum ist so und wenn wir jetzt Zweiter werden, haben wir Spanien, aber hoffentlich werden wir Zweiter, weil es kann schon blöd hergehen auch noch, wenn wir hoch verlieren und dann mit einer recht schlechten Tordifferenz Dritter werden, ist das noch nicht fix durch, dass wir auch dann aufsteigen. Der Vorteil ist, dass die Mannschaft weiß vor ihrem Spiel über alle Konstellationen, weiß sie Bescheid und weiß ganz genau, wie die Ausgangslage ist und das ist schon mal ein Riesenvorteil.
Ja, absolut. Aber ich denke auch, dass man kein zweites, um jetzt sporthistorisch oder ja, ein bisschen in der Historie zu kramen zu werden, wir werden kein zweites Gijón erleben, wie damals
Das
das
braucht man nicht
ausgemachte
mehr.
Unentschieden gegen Deutschland. Na,
Ja.
lass mal 1982 sein und hoffen wir, dass Österreich die WM-Geschichte 2026 weiterhin gut schreiben kann. Wie geht's jetzt für dich weiter die nächsten Tage? Was steht am Programm bei dir?
Ich breche jetzt meine Zelte hier ab in Dallas und fahre heute bis Oklahoma. Das sind circa 200 Meilen, also circa 300 irgendwas Kilometer und bleib dort eine Nacht und hantel mich dann langsam rauf Richtung Kansas City, wo dann das Algerien-Spiel ist. Also ein Weg, der im Vergleich von der West Coast hierher nach Dallas fast ein Katzensprung ist. Also einmal durch Österreich
Für
und ein bisschen
Amerika.
was dazu. Für amerikanische Verhältnisse eine Nachmittagsfahrt.
Ist das ja quasi innerstädtischer fast, wenn wir jetzt in
Genau.
Dallas bleiben.
Da ist mir auch was Gutes
Ja,
gelungen
ich
in
bin schon.
Dallas. Zum ersten Mal bin ich auf so eine Highway-Section für Exklusivkunden, so eine Express-Lane aufgefahren. bin schon gespannt, was ich da für eine Rechnung bekomme. Habe ich recherchiert, aber es sind maximal 15 bis 20 Dollar. Also da war ich dann komplett
Okay.
alleine auf der Stadtautobahn.
Weil das ist ja schon auch Verkehrsstrafen in den USA sind dann noch mal eine andere Geschichte als in Österreich prinzipiell,
Ja.
weil ist ja beispielsweise Parkstrafen, da sind wir gleich mal bei 100 Dollar. Und da sind wir ja in Österreich schon noch einiges davon entfernt, dass wir in solchen Sphären unterwegs sind. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was du von der Reise dann zu erzählen hast in Richtung Kansas City. Dort auch wieder der Fokus ganz klar auf dem NFL-Team, spielen ja auch wieder im Stadion der Kansas City Chiefs, in der Stadt von Patrick Mahomes. Schauen wir mal, ob es die Stadt von Patrick wie immer wird bei Österreich gegen
Es wird auf
Algerien.
jeden Fall wieder brutal, brutal heiß. Also das war auch ein Thema,
Ja.
dass man auch abwarten muss, wie es der österreichischen Mannschaft, der sehr klimatisch sehr gut geht an der West Coast, in Santa Clara oder Santa Barbara besser gesagt, wie die dann die Umstellung in Kansas City verkraften in einem offenen Stadion. Also wenn ich mal das Wetter gestern in einem offenen Stadion vorstelle, da fürchte ich mich schon als Zuschauer davor. Vor dem Spiel. Also, wie es den Spielern da gehen wird, wenn die trainieren jetzt wochenlang bei 20, 25, 27 Grad, angenehmen Meeresklima und die Algerier sind in Kansas City stationiert. Also, das wird, glaube ich, schon auch ein Faktor werden in der Partie, welche Mannschaft da oder ob die österreichische Mannschaft mit dieser extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit in einem offenen Stadion halbwegs gut zurechtkommt.
Das heißt, da werden wieder so Temperaturen rund um Mitte 30 oder hohe 30er erwartet.
Hohe 30 und in Kansas im Vergleich zu Dallas noch höhere Luftfeuchtigkeit, was es noch brutaler macht.
Sehr angenehm, sehr tropisch, wunderbar. Wo man schon
Dafür
schwitzt,
am
sobald man
Abend
vor die Haustüre
das
geht.
Spiel.
Dann ist er noch schwüler. Dann drückt
Ja,
es ja
dann ist
noch
es noch
mehr.
schwerer.
Ja, Harry. Alles Gute für die Fahrt. Freue mich auf
Danke.
deine Eindrücke. Das war's von unserer Seite und wir wünschen euch damit auch einen schönen Resttag und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und verpasse keine weiteren Episoden von Ohne Filter. Wenn du außerdem die Video-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Canal Plus YouTube-Kanal. Ohne Filter ist ein Canal Plus Podcast, produziert von Bespila Digital.